Die wachsende Zahl von Beschäftigten arbeitet auch zu Hause oder auf dem Weg, in der Bahn, auf Dienstreisen, am Flughafen, im Zug. Von mobiler Arbeit ist die Rede, die dem Arbeitszeitkonto nur selten gutgeschrieben wird. Eine empirische Untersuchung ergab, dass 73% der Befragten nichts extra bekamen für diese mobile oder häusliche Arbeit. Und alles muss immer schneller gehen. Wenn man eine E-Mail nicht gleich beantwortet, kommt die besorgte Nachfrage: Hast du meine E-Mail bekommen? Ich habe sie eigentlich immer gekriegt. Aber die Frage ist ja auch nicht wörtlich gemeint, sondern will sagen: Jetzt rühr dich doch endlich. Viel Arbeit, die schnell zu erledigen ist. Das ist die Situation der meisten Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich bei Betriebsräteseminaren die Teilnehmer frage, welche Themen sie gerne behandelt hätten, so steht an erster Stelle der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Man ist nie fertig, bekomme ich da zu hören. Man kann nur die größten Löcher stopfen. Aber auch am Freitagnachmittag bleibt immer eine Menge Sachen, die noch zu erledigen wären. Und diese Situation hält nicht jede und jeder durch. Die harmloseren Symptome sind Rückenschmerzen und häufigere Erkältungen. Die schlimmeren sind Burnout und psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen waren 2001 für 6,6% der Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich. Im Jahre 2012 waren es schon 15,5%. Tendenz steigt. Was tun? Mit einem Appell, sich mehr Zeit zu nehmen, ist es nicht getan. Man muss nach den Ursachen fragen. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft, wo jeder unter dem Druck steht, immer besser und immer schneller zu arbeiten. Wenn ich mir die Diskussionen um TTIP und CETA anschaue, so gibt es viel berechtigte Kritik an den Schiedsgerichten und an vielen anderen Fragen. Vorausgeschickt wird aber immer: Wir sind natürlich für Freihandel. Wir finden es gut, wenn die letzten Zollbarrieren fallen. Mehr Freihandel heißt aber mehr Wettbewerb. Und das schlägt sich unmittelbar in der Arbeitssituation vieler Kolleginnen und Kollegen nieder. Der Wettbewerb ist keine schlechte Sache, weil er zu neuen Ideen zwingt. Aber es ist wie mit einem Medikament. Wenn man zu viel davon nimmt, wirkt es wie Gift und schadet, statt zu nutzen. Durch die Europäische Union und viele Handelsabkommen haben wir schon heute genügend Konkurrenz und Leistungsdruck. Noch mehr davon können wir nicht brauchen. Schon deshalb weg mit TTIP und CETA. Aber was tun, um die konkrete Situation im Betrieb zu verbessern? Es gibt Beschäftigte, die Nein sagen können, weil sie gesuchte Fachkräfte sind und nichts zu befürchten haben, wenn der Chef die Stirn runzelt. Aber das sind leider bei weitem nicht alle. Sie werden steigen aufgrund der demografischen Entwicklung, aber diese souveräne Position hat nicht jeder. Ein Betriebsrat kann eine Menge tun, um den Leistungsdruck für alle zu reduzieren. Viele setzen eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durch, die heute auch die psychischen Belastungen einbeziehen muss. Der Betriebsrat muss dabei einen langen Atem haben und gerade dann aktiv bleiben, wenn das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Er muss alles tun, um die empfohlenen Verbesserungen zu realisieren. Leider findet man solche Fälle selten. Auch die Einstellung neuer Arbeitskräfte kann man manchmal durchsetzen. Es gibt Beispiele dafür. Man kann die Arbeitshetze reduzieren, man kann Zeit gewinnen, auch Zeit für mehr Solidarität. Was heißt mehr Solidarität? Ich hatte mal einen Gesamtbetriebsrat zu beraten, als es um die Schaffung eines Verhaltenskodex für das Unternehmen ging. Die Arbeitgeberseite wollte das Leistungsprinzip festschreiben. Im Sinne von noch mehr Effizienz und noch besserem Output. Wir haben dagegen gesetzt, Leistung besteht auch darin, einer Kollegin oder einem Kollegen zu helfen, der mit seiner Arbeit in Schwierigkeiten gerät oder persönliche Probleme hat. Wer hierfür Zeit erübrigt, verdient die besondere Anerkennung des Unternehmens, schrieben wir in unseren Entwurf. Das war überhaupt nicht nach dem Geschmack des Arbeitgebers. Aber so richtig dagegen aussprechen wollte er sich denn auch nicht. Und also hat er gesagt, wir schreiben überhaupt nichts mehr über die Leistung in unserem Verhaltenskodex. Solidarität ist auch im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt. Als vor einigen Monaten zahlreiche Flüchtlinge hier ankamen, fanden sich unheimlich viele ehrenamtliche Helfer. Sie hatten alle plötzlich Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum so viele Leute hinter dem Ofen hervorgekommen sind. Vermutlich war es der Gedanke, hier mal etwas ganz konkret Nützliches tun zu können. Eine Sache machen zu können, die ihren unbestreitbaren Eigenwert hat. Das ist nicht Alltagsroutine wie sonst, bei der man sich fragen muss, wo eigentlich der Nutzen ist und wem er zugutekommt. Die Helfer verdienen jedenfalls unser aller Anerkennung. Die Aufnahme von rund 1 Million Flüchtlingen hat auch viele Besorgnisse ausgelöst. In der aktuellen Situation wird leider viel zu selten nach den Ursachen der Fluchtbewegung gefragt. Hat nicht vielleicht auch die deutsche Außenpolitik ihren Anteil daran, dass bestimmte Länder destabilisiert wurden, dass die Lebensbedingungen dort unerträglich wurden? Denn man verlässt seine Heimat nur, wenn man wirklich keine andere Alternative hat, wenn einem das Wasser zum Halse steht. Ich frage mich immer, haben wir in Afghanistan wirklich nur Brunnen gebohrt oder Kurse in Buchhaltung angeboten? Gab es da nicht auch mal irgendwie Tote bei Kunduz? Wie war und ist es mit unserer Neutralität im syrischen Bürgerkrieg? Warum müssen deutsche Truppen plötzlich ins Baltikum? Gut, wird man sagen, wir sind nun mal im westlichen Bündnis und das ist mit Pflichten verbunden. Aber gehen die wirklich so weit? Müssen wir den Weltpolizisten wirklich bei allen seinen Aktionen unterstützen? Sind wir so eine Art Hilfs-Sheriff? Denn gleiche Rechte haben wir sowieso nicht. Man muss sich ganz einfach mal überlegen, was passiert wäre, wenn der BND das Handy von Obama abgehört hätte. Ob er dann wohl auch als freundlicher Onkel auf Abschiedstour gekommen wäre? Man hätte sich vermutlich 5-mal entschuldigt für so ein schreckliches Versehen ganz unbedeutender unterer Instanzen. Vielleicht hätte aber auch die Regierung zurücktreten müssen. Wie hat George Orwell mal geschrieben, alle sind gleich, aber einige sind noch gleicher. Die deutsche Außenpolitik gehört auf den Prüfstand. Doch zurück zu den Flüchtlingen. Unsere Gesellschaft ist nicht nur auf schnellen Output gepolt, sondern sie vergisst auch schnell. Nach 1990 sind mehr als 2 Millionen Übersiedler aus der früheren Sowjetunion und Osteuropa zu uns gekommen. Sie kamen als sogenannte Volksdeutsche, obwohl manche nicht viel mehr Deutsch konnten als Bitte und Danke sagen. Das machte am Anfang einige Probleme, aber heute sind das keine mehr. Die Zuwanderer sind integriert, die Deutschkurse hatten Erfolg. Warum sollte es jetzt bei den Flüchtlingen anders sein? Plötzlich taucht die These auf, die deutsche Bevölkerung werde zur Minderheit im eigenen Land. Überall würden Moscheen gebaut, gar noch mit Minaretten, die höher sind als die Kirchtürme. Schrecklich. Mit Realität lässt sich das nicht begründen. Wie soll eine Minderheit von nicht mal 10% plötzlich in unserer Gesellschaft den Ton angeben? Doch Ängste sind oft irrational. Je geringer der Ausländeranteil, umso größer die Ausländerfeindlichkeit. Und noch eins, Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland, was mit seiner wirtschaftlichen Stärke zusammenhängt. Woher kommen denn die vielen Namen polnischen Ursprungs? Die Kowalskis, Kwiatkowskis und Lojewskis im Ruhrgebiet und anderwärts? Sind das denn keine Deutschen geworden? Die Fabio heißt zum Beispiel ein bekannter Verfassungsrichter, übrigens Sohn italienischer Gastarbeiter. Wo liegt das Problem? Wir haben im Gegenteil eine schlechte Bevölkerungspyramide mit viel zu wenig jungen Menschen. Durch die Zuwanderung wird dies ein Stück weit ausgeglichen. Solidarität bezieht sich nicht nur auf Menschen, die unmittelbar Hilfe brauchen. Es geht auch darum, in den Betrieben keine Arbeitenden erster und zweiter Klasse zuzulassen. Ich meine damit die Leiharbeitnehmer und die Beschäftigten, die aufgrund von Werkverträgen in die Betriebe kommen. Auch viele Solo-Selbstständige könnte man dazu rechnen. Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien heißt es, dass man die Stellung der Leiharbeiter verbessern und auch die Werkverträge regeln will. Das Arbeitsministerium hat zunächst einen Gesetzentwurf vorgelegt, der genau das umsetzen wollte, Punkt für Punkt, was im Koalitionsvertrag drin stand. Doch der CSU war dies schon zu viel und sie legte ihr Veto ein. Nunmehr haben wir einen verdünnten Entwurf, der zwischen den Ministerien kursiert. Ob er auch nur Regierungsentwurf wird, ist fraglich. Noch mehr muss man zweifeln, ob er vom Parlament verabschiedet wird. Mit der Partei, zu der die Arbeitsministerin gehört, ist es wie vor einiger Zeit mit den Gewerkschaften. Man hat nicht den Eindruck, dass sie für ihre Vorstellungen wirklich kämpft. Dabei geht es mir nicht um Personen. Ich würde von Andrea Nahles durchaus einen Gebrauchtwagen kaufen. Allerdings nur nach gründlichem Nachdenken und indem ich mir die letzte TÜV-Diagnose sehr genau anschaue. Aber ich würde es noch machen. Es geht mir um die Politik der Gesamtorganisation. Im Zweifel ist da Einknicken angesagt. In den Wahlen gibt es dann die Quittung. Man will glaubwürdige Vertreter. Dennoch macht man weiter wie bisher. Die Lernfähigkeit dieser Organisation ist nicht besonders ausgeprägt, um es diplomatisch zu formulieren. Und das Schlimme ist, dass das Protestpotenzial, das in unserer Gesellschaft vorhanden ist, dann abgeschöpft wird von irgendwelchen Menschen, von Menschen, die nicht unbedingt gute Konzepte und vernünftige Ideen haben, sondern die Ideen wie Rattenfänger vertreten, die Ideen von vorgestern. Das ist die Konsequenz, wenn man als demokratische Partei keine ausreichenden und glaubwürdigen Angebote macht. Regeln allein für die Leiharbeit zu machen, um zum Thema zurückzukommen, und bei Werkverträgen nur ein Informationsrecht des Betriebsrats vorzusehen, wie es der Entwurf will, bringt nichts. Viele Tätigkeiten von Leiharbeitnehmern lassen sich auch über Werkverträge erledigen. Solange man diese nicht gleichwertig mitregelt, sind die ganzen Bemühungen umsonst, weil der Arbeitgeber jederzeit von der Leiharbeit in den Werkvertrag ausweichen kann. Früher gab es mal einen Tarifvertrag im Bergbau, der gerade die Werkverträge erfasste. Der Arbeitgeber durfte zwar weiterhin Aufgaben nach außen vergeben, aber nur unter einer Bedingung. Die für den anderen Unternehmer Arbeitenden mussten nach Tarifvertrag behandelt, insbesondere nach Tarifvertrag bezahlt werden. Also, wenn man so will, das, was man bei der Leiharbeit mit Equal Pay hat. Das könnte heute noch Vorbild sein. Vielleicht für die nächste Tarifrunde der IG Metall wäre ja mal zu überlegen. Es von der Arbeitsministerin zu erwarten, ist so, wie wenn man Gerechtigkeit vom jüngsten Gericht erwartet. Was wir brauchen, ist eine breite soziale Bewegung für faire Arbeitsbedingungen und weniger Ungleichheit in der Gesellschaft. Der Mindestlohn war ein wichtiger Schritt und er kam nur, weil es in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit eine breite Mehrheit dafür gab. Das ist ein Beispiel, das uns Mut machen kann. Wir sollten nicht mehr weiter zuschauen, wie die Renten immer mehr abgeschmolzen werden. Heute liegt das Rentenniveau im Durchschnitt bei 46% der aktiven Bezüge. In 14 Jahren sollen es nur noch 39% der aktiven Bezüge sein. Altersarmut wird so für viele Realität. Für ein so reiches Land wie die Bundesrepublik ist das eine Schande. Wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Wir können das oberste Prozent der Bevölkerung zur Kasse bitten, dem ein Drittel des ganzen Volksvermögens gehört. 1%, ein Drittel des ganzen Vermögens. Man kann es noch zuspitzen. 1 Promille der Bevölkerung, konkret 80.000 Menschen, haben 16-mal mehr Vermögen als die ganzen unteren 50% der Gesellschaft. 50% unten, ja, haben nur ein 16. von dem, was 1 Promille der Bevölkerung da oben hat. Im Grundgesetz heißt es nicht, das Eigentum ist heilig. Vielmehr heißt es, Eigentum verpflichtet. Das sollte man endlich mal ernst nehmen. Wir müssen uns wehren und wir müssen zusammenstehen. Dann erreichen wir wirkliche Reformen und eine bessere Gesellschaft. Ich danke euch recht herzlich.